stört trotzdem. Ja, zunächst mal also bedanke ich mich hier für die Einladung, hier sprechen zu können. Die Einladung war mir so gesagt worden, ich sollte etwas sagen über Erich Fromm und das Institut für Sozialforschung. Ich bin jetzt allerdings in einer etwas schwierigen oder unglücklichen Lage, dadurch, dass Herr Funk seinen Vortrag über die Psychoanalyse gehalten hat und die Überschneidung einfach von der Sache her ist ja klar, die Überschneidung ist sehr stark, insofern als Fromm als Psychoanalytiker und Soziologe, der er auch war, aber vor allem als Psychoanalytiker in das Institut eintrat und dort gearbeitet hat. Aber gut, wir müssen es hinnehmen und manches werde ich eben dann wiederholen müssen, was Sie vielleicht schon gehört haben, aber es ist ja auch vielleicht nicht so schlimm, wenn es von jemand anders nochmal anders gesagt wird. Ja, ich habe den Vortrag gestellt unter den Titel »Warum wir so handeln wollen, wie wir handeln müssen«. Dies ist so eine Art abgewandeltes Zitat aus Fromms Schrift. Jetzt weiß ich nicht mehr von welcher. Das ist die Furcht vor der Freiheit, vermute ich mal, in der er kurz seinen Begriff des Gesellschaftscharakters beschreibt oder einführt. Warum wir so handeln wollen, wie wir handeln müssen, ist ein altes philosophisches Thema, nämlich das der sogenannten Willensfreiheit. Man kann das noch differenzieren zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Also wir sind dann frei, wenn wir so handeln wollen, so handeln können, wie wir handeln wollen. Das ist die Handlungsfreiheit. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, was wollen wir eigentlich und wo kommt das her, was wir wollen? Schopenhauer war einer derjenigen, die sich hier schon sehr intensiv philosophisch dazu geäußert haben, der auch schon, wenn man so will, als Vorläufer Freuds auf den unbewussten Willen gestoßen ist, das, was er Willen nennt. Der blinde Wille, der will eigentlich und wir sind sozusagen die Marionettenfiguren, die an den Fäden des Willens hängen. Also Schopenhauer war in dieser Hinsicht schon fast ein Determinist, ähnlich wie Freud, der sich auch als Determinist verstanden hat, und ähnlich wie Marx, der auch so eine deterministische Version vertreten hat zu der Frage, dass wir so, wie wir handeln, in unserem Willen keineswegs frei sind, so wie es die klassische Bewusstseinsphilosophie und die Aufklärung gerne gehabt hätten. Also man kann dieses philosophische Problem der Willensfreiheit empirisch, wissenschaftlich fassen, entweder sozioökonomisch oder psychologisch, um zu zeigen, wodurch unsere Willensakte, unsere Willenseinstellungen eigentlich beeinflusst werden. Ich habe gesagt, das läuft sehr schnell in eine deterministische Richtung. Das ist aber gleichzeitig eine offensichtlich zu kurz gefasste Auffassung, sowohl bei Marx als auch bei Freud, die möglicherweise sich so geäußert haben. Ja, Sie kennen alle die Formel, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein bei Marx. Gleichzeitig aber waren das Menschen, sowohl Freud als auch Marx, die ja sehr viel Anstrengungen darauf verwendet haben, Menschen davon zu überzeugen, was sie wollen sollten. Das heißt also, sie haben durchaus praktisch unterstellt, dass Menschen eben nicht bloße Marionetten sind, sondern beeinflussbar sind, wenn man nur das richtige Arrangement findet. Ich möchte nicht sagen, die richtigen Argumente findet. Ja, die Psychoanalyse als institutionelle Einrichtung ist ja auch keine Argumentationsschule, sondern eine Praxis. Und so ähnlich kann man auch Marx verstehen. Bei Marx war es eben die Praxis, jetzt formelhaft gesagt, des Klassenkampfes, die ein Bewusstsein überhaupt erst hätte hervorbringen können. Und Marx als Theoretiker war sozusagen nur ein kleiner, aber immerhin wichtiger Anstoß für diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Also damit will ich nur sagen, weder Marx noch Freud waren tatsächlich in dem, was sie insgesamt gemacht haben, Deterministen, sondern hatten schon die Vorstellung, dass Menschen in ihrer Praxis, in ihrer lebendigen und gesellschaftlichen Praxis ihre Willensentscheidungen dann selbst wiederum beeinflussen können. Das sind also wichtige historische Rückblicke zu einer sehr aktuellen, damals in den 20er Jahren sehr aktuellen Frage. Wir sind ja eben gerade in der Diskussion schon drauf gekommen. Also ich habe die Auffassung hier vertreten, will es nochmal wiederholen, dass der entscheidende Bruch in der gesellschaftlichen Entwicklung der Erste Weltkrieg war für dieses ganze Phänomen, was man eben als kritischen Marxismus, als undogmatischen Marxismus versteht oder eben auch als Frankfurter Schule und als das, was zur Gründung des Instituts für Sozialforschung geführt hat. Also die Frage der ausgebliebenen Revolution. Das geht nun zusammen eben mit anderen ganz heterogenen Strömungen, also einmal die philosophischen, die da im Hintergrund stehen. Sowohl Adorno als auch Horkheimer kommen ja von der Philosophie her, letztlich vom Neukantianismus, Empiriokritizismus, also von Cornelius. Horkheimer hatte auch noch gestaltpsychologische Wurzeln, wenn man so will, oder Vorbildungen, das fließt hier ein. Dann eben die soziologische Frage, die Soziologie als Wissenschaft hat damals einen enormen Aufschwung gehabt bei der neu gegründeten Frankfurter Universität und schließlich nicht zu vergessen, oder das ist dann hier das Thema, noch die Psychoanalyse in Gestalt eines damals neu gefundenen oder gegründeten Instituts, die sogenannte Südwestdeutsche Vereinigung, wie hießen sie, Südwestdeutsche Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft, die sich in Frankfurt mit Frieda Reichmann, Karl Landauer, Heinrich Meng gründete, die dann ein Institut für Psychoanalyse gegründet haben, Frankfurter Psychoanalytisches Institut, und vor der Frage standen, wo können wir das realisieren? Und Horkheimer, der damals eine Analyse bei Landauer machte, hat dann dafür gesorgt, dass sie im Institut für Sozialforschung, das seit 1923 bestand, dann unterkamen. Also in diesem Räumen des Instituts ein paar Jahre, 1929 bis Anfang 33, also das ist ja nur sehr kurze Zeit, aber immerhin Lehrveranstaltungen machen konnten, Vorträge und so weiter organisieren konnten. Fromm kam in das Institut für Sozialforschung über Leo Löwenthal und Karl Landauer, so viel ich weiß. Mit Löwenthal war er gut bekannt. Löwenthal war ja auch hier in Heidelberg, ebenfalls bei Alfred Weber, ja, oder? Wissen Sie nicht? Ich weiß jetzt im Moment auch nicht mehr genau, aber jedenfalls, sie kannten sich, und Landauer war schließlich derjenige, der Fromm auch empfohlen hat bei der Frage, welcher Psychoanalytiker kann hier gleichzeitig als Sozialforscher im Institut tätig werden, denn es war klar von vornherein, ist diese Kombination, und das war natürlich, dafür war Fromm prädestiniert in seiner Doppelqualifikation als Soziologe und als Psychoanalytiker. Das Institut für Sozialforschung oder er arbeitete im Institut für Sozialforschung ab 1929 zunächst als informeller Mitarbeiter und dann 1932 als formeller Mitarbeiter. Gleichzeitig 1932 gründete das Institut für Sozialforschung Zweigstellen, schon aus der Angst des wachsenden Nationalsozialismus und der Hoffnung, gleichzeitig sich international zu vernetzen. Zweigstellen in Genf, Paris und London. Und ab 1934 dann in New York, wo dann der Hauptsitz nach der erzwungenen Emigration eingerichtet werden konnte, an der Columbia University. Ja, also Fromm am Institut für Sozialforschung. Es wurde schon von Ihnen angedeutet, dass es von Anfang an zeitlich chronologisch immer eine brüchige Sache war, aufgrund der gesundheitlichen oder Krankheitsbelastungen von Fromm, der dann erst 34 von über Chicago nach New York wieder zum Institut kam, aber auch in seiner Mitarbeit immer wieder dadurch behindert war. Vielleicht noch ein Wort zu der Frage vorhin, wer war der Ideengeber in dieser Zeit? Also bei Horkheimer ist es so, dass er sehr intensive Beziehungen zu jeweils einzelnen Personen hatte. Es ist richtig, dass der Briefwechsel, der frühe Briefwechsel Horkheimer-Fromm auf eine ganz intensive und produktive Zusammenarbeit, gedankliche, zunächst mal konzeptuelle Zusammenarbeit schließen lässt. Allerdings muss man auch noch mal andere Quellen dazuziehen. Ich denke jetzt vor allen Dingen an Gesprächsprotokolle, Diskussionsprotokolle aus dieser Zeit, also Ende der 20er Jahre, Anfang 32, 33, da bricht es dann ab, erzwungenermaßen. Das waren also keine brieflichen Kontakte, sondern das waren Diskussionen, die im Frankfurter Institut oder in der Universität stattgefunden haben. Und da kann man allerdings auch sagen, dass Adorno hier schon eine ganz wichtige Ideengeberrolle spielte. Da war Fromm nicht beteiligt an die Diskussionen. Und die Beziehung Adorno-Horkheimer wurde dann zunächst mal unterbrochen durch die Emigration, aber dann eben brieflich wiederum intensiv aufgenommen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann, aber jedenfalls nach meiner Erinnerung nach so 35 etwa, bis er dann 37 wohl nach New York kam. Aber jetzt die Jahreszahlen habe ich nicht nochmal ganz genau nachgeguckt. Also, wenn wir das Verhältnis dieser beiden, Horkheimer, Fromm oder das Instituts für Sozialforschung und Fromm, Horkheimer war sicher hier die zentrale Gestalt, anschauen, meiner Meinung nach kann man es eben gut in drei Abschnitte, chronologisch in drei Abschnitte unterteilen. Das erste ist die Phase einer sehr intensiven, integralen Mitarbeit Fromms am Institut in Frankfurt und Genf und New York. Das heißt in den Jahren 1929 bis 35. Dann eine Entfremdung passiert nicht von einem Tag auf den anderen, sondern ist hier ein, wie normalerweise das so ist, ein längerer Prozess der formellen Mitarbeit, die aber unter zunehmender Entfremdung schon leidet, 36 bis 39 etwa. 39 ist ja dann das offizielle Ende, also das Ausscheiden Fromms aus dem Institut. Dann, was dann folgt, ist erstmal Schweigen, gar kein Kontakt mit niemandem. Und dann seit etwa 1946 erst wieder auf eine Zeit der schriftlichen Auseinandersetzungen, der Angriffe der wechselseitigen. Also dazu gehören zunächst mal die beiden Adorno-Aufsätze zur revisionistischen Psychoanalyse, wobei da auch Fromm gar nicht im Zentrum steht, sondern Karin Horney. Aber er ist auch immer mitgemeint, das kann man wohl schon so unterstellen. Und dann eben die Kulturalismusdebatte mit Marcuse in den Jahren 55 und 56. Aber das spielt sich schon in anderen Sphären ab, nicht mehr im Institut für Sozialforschung. Deswegen lasse ich das jetzt hier auch weg, sondern beschränke mich auf die ersten beiden Phasen, vor allen Dingen beziehe ich mich auf die erste, also die Zeit der 20er und Mitte bis Mitte der 30er Jahre. Woran das auseinandergebrochen ist, wurde ja auch schon deutlich. Also sicher im Zentrum steht die Ablehnung des schon umgearbeiteten, das haben Sie nebenbei gesagt, also diese 37er Aufsatz, das war schon eine Zweitfassung, nachdem die erste schon abgelehnt wurde. Also dass die zweite dann nicht mehr akzeptiert wurde, das war sozusagen der endgültige Bruch. Aber auch der war nicht endgültig, sondern es gab dann noch den Aufsatz zum Gefühl der Ohnmacht, der immerhin dann auch erschien. Ich will darauf hinaus, wenn man so sagt, wie war das Verhältnis Fromms zum Institut, dann darf man auch bei dem Institut keine undifferenzierte Einheit annehmen. Also es gab zum Beispiel, oder was eine entscheidende Bruchstelle war, war der Aufsatz zur gesellschaftlichen Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie. Der ist erschienen, 35, und ist auch sicherlich mit Zustimmung Horkheimers erschienen und Löwenthals. Löwenthal war ja der entscheidende Macher der Zeitschrift, der Redakteur. Wer sich aber dann entsetzt geäußert hat, nachdem es schon erschienen war, war dann Adorno. Das heißt, den haben sie auch nicht bei allem zu Rate gezogen und gefragt. Ich sagte ja schon, dass 34, 35 Adorno gar nicht anwesend war. Adorno äußert sich dann schriftlich, brieflich dazu und sagt, nee, so geht's ja nicht. Und er hier wird eine Linie vertreten, die uns ganz gegen unsere Grundauffassungen geht. Das heißt, hier hat sich wohl Adorno dann durchgesetzt, auch nachdem Horkheimer zunächst mal gar nicht so ein grundsätzliches Problem gesehen hat. Also auch das ist keine geschlossene Front gewesen, sondern eine Auseinandersetzung, eine intensive, wechselseitige, wen man noch in die Auseinandersetzung mit einbeziehen kann, wenn man es genau wissen will, wäre Landauer. Auch er äußert sich kritisch immer wieder zu Fromm, ist mit Fromms Psychoanalyse-Auffassung nicht unbedingt glücklich. Da kommen auch noch eine andere Frage, spielt da eine Rolle. Fromm ist ein Psychoanalytiker der zweiten Generation nach Freud. Er hat ja Freud nie persönlich kennengelernt. Landauer war noch mit Freud gut bekannt und ärgert sich dann zum Beispiel über die Einschätzungen Fromms über Freud, auf die komme ich noch, wie Fromm den Freud charakterisiert und sagt dann brieflich zu Horkheimer, nee, also das passt doch überhaupt nicht zu meinem Freud-Bild, ich kenne doch den Freud, so ist der doch gar nicht. Ja? Also das ist eine ganz andere, schon eine Generation, die aus einer gewissen Distanz heraus sich zu Freud verhält, im Unterschied zu dieser Generation Landauer, die hier persönliche Bindungen noch hat. Okay, also was ich jetzt hier ausführen will, will ich in drei Abschnitten machen. Das erste ist nochmal eine Darstellung des sozialpsychologischen Ansatzes des Autoritarismus. Dann in dem zweiten Teil will ich nochmal einiges sagen zum Begriff des Gesellschaftscharakters oder Sozialcharakters. Und der dritte Punkt ist die Frage der Kritik, also Fromms Kritik und Gegenkritik dann der psychoanalytischen Technik. Zum Begriff des Sozialcharakters nur noch, da haben Sie gesagt, darf man natürlich nicht missverstehen, das Begriff sozial hat nichts zu tun mit Altruismus. Das ist immer so das Problem bei vielen Begriffen, die normativ oder deskriptiv verstanden werden können. Also selbstverständlich ist hier nicht das Normative gemeint, sei sozial, sondern das deskriptiv-explanatorische, das Erklärende, also das Gesellschaftliche im Charakter, in der Charakterbildung. Also Punkt 1, die Sozialpsychologie des Autoritarismus. Da würde ich schon Recht geben den Vertretern der Frommschen, also Ihnen, mit der Meinung, dass hier Fromm eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Das scheint mir ganz unbestreitbar zu sein. Also er war dafür, der dafür gesorgt hat, dass eben in den 20er Jahren schon eine sozialpsychologische Forschungspraxis entstanden ist, die zum ersten Mal auf eine anspruchsvollere Weise Gesellschaftstheorie und Psychoanalyse ineinander, miteinander integriert hat. Wenn man schaut, wie sich das sozusagen wissenschaftspolitisch entwickelt hat, dann sollte man schon hier Horkheimers Antrittsrede als Institutsdirektor von 1931 heranziehen. Die ist deswegen wichtig, weil eben auch Horkheimer sich nicht einfach in die Kontinuität des Marxismus hier einreihen lässt, sondern er war ja nicht der erste, sondern der zweite Direktor, Direktor des Forschungsinstituts. Der erste Direktor, der Grünberg, hatte noch eine ganz andere, kam also vom Austromarxismus her eine ganz andere Forschungsintention im Marxismus und in der wollte eine Geschichte der Arbeiterbewegung vor allen Dingen rekonstruieren und da an der arbeiten. Das hat dann die Horkheimer Generation dieser jungen, neuen Marxisten weniger interessiert. Die waren vor allen Dingen daran interessiert, was der Marxismus als Instrument der damals zur in Frage stehenden Gesellschaftsproblematik leisten kann. Und das konnte er eben nach Auffassung von Horkheimer nur im Verbund mit der Psychoanalyse machen, aber auch im Verbund mit Anknüpfung an grundlegende philosophische, sozialphilosophische Fragestellungen, die damals unter dem Stichwort Materialismus liefen. Also es ging um eine materialistische Sozialphilosophie. Stichwort Materialismus steckt also schon so etwas wie eine Distanz zum damaligen Parteimarxismus. Materialismus hier als philosophischer Begriff gemeint. Da muss ich nebenbei dasselbe sagen wie zum Sozialen. Also natürlich ist Materialismus hier nicht gemeint als die Idee, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu machen und zu konsumieren, sondern hier ist der philosophische Materialismus gemeint. Also genau diese Fragestellung, wie setzen sich oder wie ist die Abhängigkeit unseres Denkens, Fühlens, Handelns von Materiellem zu denken? Gibt es hier zum Beispiel ein deterministisches Verhältnis oder wie ist dann Freiheit möglich unter Bedingungen der materiellen Abhängigkeit? Also solche Fragen sollten mit philosophischem Anspruch, also nicht philosophisch naiv, sondern mit der ganzen Vorarbeit des deutschen Idealismus, Hegels, Kants, gleichzeitig ins Wissenschaftliche übersetzt werden. Also wissenschaftlich heißt hier eben in ökonomische Fragen, in psychologische Fragen und die dritte Ebene in kulturelle Fragen. Ja, es wurde von Anfang an Löwenthal als Literaturwissenschaftler, Adorno als Musiktheoretiker, unter anderem waren sie das, haben also diese mittlere Ebene des Kulturellen hier noch betont und eingezogen. Und das liegt ja auch ganz im Sinne von Fromm, der hier die Religion auch als diese mittlere Ebene, die kulturelle Ebene einbezogen hat. Und damit mit der mittleren Ebene das Gruppenphänomen des Wollens, dieser Wollensfrage, also ins Spiel gebracht hat, beziehungsweise das kann man eben mit jeder Art von kulturellen Phänomen machen. Kulturen prägen uns in gewisser Weise über eine kollektive Schiene. Ja? Zum Beispiel als Angehörige einer Religion übernehmen wir diese religiösen Gebote und Vorstellungen, die wir ja nicht erfinden, sondern die uns eben in einer kollektiven Situation vorgelebt werden. Und Ähnliches gilt auch in ästhetischen Bereichen. Wir übernehmen Geschmack für Literatur, Musik und lassen uns dadurch in unserem Wollen beeinflussen. Aber das ist eben nicht nur unser Wollen, sondern nach Auffassung dieser Sozialpsychologen eines der letztlich in Abhängigkeit des gesamtgesellschaftlichen Lebens stattfindet. Und dieses gesamtgesellschaftliche Leben wiederum wird hier wesentlich sozioökonomisch bestimmt, also durch die ökonomische Produktionsverhältnisse als entscheidende Rahmensetzung, könnte man sagen. Ich komme jetzt auf diese Studie von Fromm, die er in diesem Zusammenhang unternommen hat und die von Horkheimer schon in seiner Antrittsrede angekündigt wird als oder erwähnt wird als das, was hier schon läuft, als eines der wichtigsten Beispiele für das Programm des Instituts für Sozialforschung, nämlich eine Gegenwartstheorie zu entwerfen, eine Theorie des gegenwärtigen Verlaufs, so ähnlich heißt es hier. Die Studie ist dann 50 Jahre später erst herausgegeben worden von Wolfgang Bons. Dass sie damals nicht fertig wurde, liegt zunächst mal an den Zeitumständen, aber auch in Amerika hat ja Fromm nochmal daran gearbeitet, an der Veröffentlichung. Auch da kam es dann nicht mehr zur Veröffentlichung. Auch das war wohl ein Faktor, der auch zu diesem Zerwürfnis mit beigetragen hat, weil er natürlich als Autor da entsprechend frustriert war, dass hier das Institut das nicht mehr mittragen wollte. Andererseits hat das Institut, wenn man es mal von der anderen Seite her sieht, auch große Bedenken gehabt, dass es sich hier um eine Studie handeln würde, die dem Ruf des Instituts in Amerika als einer soliden Forschungseinrichtung wirklich nutzen würde. Also da gab es zu viele Bedenken über das Verfahren, so ähnlich wie es auch anderen Studien ging. Man hat eine andere Arbeiterstudie nochmal in Amerika gemacht, da ging es schon explizit um die Frage des Antisemitismus. Auch die wurde dann nicht veröffentlicht, obwohl man so einen Stapel Materialien schon hatte und auch versucht hat, das in eine Form zu bringen. Aber da wurden auch politische Bedenken laut. So ist es, ich meine, es ist ja wirklich eine brisante Zeit gewesen, dann die 40er Jahre, ist es opportun, in dieser schwierigen Zeit zu sagen, öffentlich zu sagen, dass der Antisemitismus in der Arbeiterschaft stark verbreitet ist, oder schießt man sich da nicht selbst ins Knie sozusagen, indem man solche Dinge publik macht. Also, ist auch nicht zustande gekommen. Ja, was wollte Fromm und seine Mitarbeiterin Hilde Weiß war das vor allem, aber auch andere, die daran beteiligt waren. Was wollten sie zeigen? Es ging um die politischen Einstellungen, aber man hat schon von vornherein gesehen, man kann die politischen Einstellungen nicht abfragen, wie man einfach Konsumgewohnheiten abfragen kann oder sowas, sondern es gibt hier das Problem der latenten, der unbewussten Einstellungen, und das ist die große Frage der psychoanalytischen Sozialpsychologie. Wie kommt man methodisch an das Unbewusste überhaupt heran? Fromm hat das versucht, erstmal, ich glaube, das haben Sie auch vorhin schon erwähnt, durch ein relativ schlichtes politisches Schema. Also was gibt es für politische Einstellungen? Es gibt die Konservativen, es gibt die Liberalen und es gibt auch noch die Revolutionäre, die revolutionären Einstellungen politisch, damals also verbreitet auch. Ja, und wenn wir die psychoanalytisch analysieren, dann können wir die, so haben die wohl gedacht am Anfang, dann können wir die ganz gut parallelisieren mit der libidinösen Fixierung, der Theorie der libidinösen Fixierungen. Wir können also sagen, da gibt es den autoritären Charakter, da gibt es den rationalen, radikalen Charakter und dann gibt es auch noch die liberalen, das sind so ambivalente Persönlichkeitstypen. Diese Zuordnung hat sich allerdings als nicht sehr erhellend herausgestellt. Gerade das, was man eigentlich erwartet hat, dass die antiautoritären, unbewusst auch antiautoritären Personen gleichzeitig die Revolutionären waren, also das, was von dieser Parallelisierung so nahe liegt, das hat sich als nicht tragfähig, also nicht existent herausgestellt. Das heißt mit anderen Worten, die fortschrittlich gesonnenen Arbeiter und Angestellten, politisch gesehen die sozialdemokratischen und auch kommunistisch Eingestellten, haben sich zu einem großen Teil als zutiefst autoritär, herausgestellt. Also autoritär heißt autoritätsgläubig vor allem. Aber natürlich auch, wenn man jemand unter sich findet, dann auch autoritär aktiv ausgrenzend. Aber zunächst mal wichtiger, ein Festhalten oder ein Glaube an die Autorität, was man sich ganz gut vorstellen kann. Also das klassische literarische Beispiel ist ja der Untertan von Heinrich Mann. Aber selbst wenn man zum Beispiel die Romane Kafkas liest, also diese Figur des Karl Rossmann im Verschollenen oder andere, der K., das sind auch, wenn man es mal unter diesem Aspekt anguckt, tatsächlich autoritäre Charaktere mit einer enormen Angst immer wieder vor dem, was bürokratisch von ihnen verlangt wird und dem sie sich willigst unterordnen. Und wenn sie mal die Gelegenheit haben, auch gerne treten nach unten. Also das Bild des Radfahrers ist hier das Entscheidende. Also Widerstand, politisch hieß das, mit Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist irgendwie nicht zu rechnen. Es wird auch tatsächlich dann, das ist so ein bisschen so eine Art Selbstmythisierung dieser Geschichte, wird so erzählt, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber wenn es stimmt, ist es eine schöne Geschichte, dass das Institut sagt, also das hat uns das Institut gerettet, das hat uns dazu gebracht, dass wir rechtzeitig das Vermögen des Instituts ins Ausland gebracht haben und uns für die Immigration rechtzeitig vorbereiten konnten. Also nehmen wir mal an, es stimmt, dann ist es ja auch ein Beweis für die Nützlichkeit von abstrakter Erkenntnis. Die Bedeutung Fromms für das Institut für Sozialforschung kann man schon darin auch erkennen, dass alle empirischen Forschungsprojekte der 30er und der 40er Jahre, die dann unternommen wurden, um das Problem des Autoritarismus kreisen. Ja? Natürlich ist der Begriff des autoritären Charakters von Adorno und Mitarbeitern nicht erfunden worden. Er findet sich wörtlich eben bei Fromm schon. Aber berühmt geworden sind die Vorurteilsstudien der frühen 40er oder Mitte der 40er Jahre dann gemachten und Ende der 40er, Anfang 50er erschienenen. Ja, schon dadurch, dass es eben methodisch gesehen sehr viel ausgefeiltere Weiterentwicklungen in der Sozialforschung waren, die auch nur mit einem großen Aufwand, mit einem Sozialforschungsaufwand gemacht werden konnten und insofern eine enorme Publizität dann erreichten, die die frühen bruchstückhaft gebliebenen Untersuchungen der Arbeiter- und Angestelltenbewegung, Arbeiter- und Angestelltenforschung, Studie, also nicht, wenn sie veröffentlicht worden wäre, auch nicht erreicht hätten. Und was veröffentlicht wurde, war ja die Studien über Autorität und Familie. Auch die allerdings blieb zum großen Teil bruchstückhaft, auch emigrationsbedingt. Aber sie wurde immerhin veröffentlicht und hat auch längst nicht diese breiten Wirkung gehabt. Also die Author-Talent-Personality hat tatsächlich eine enorme Wirkung in der Vorurteilsforschung, in der Antisemitismusforschung gehabt. Es wurden etwa 2000 empirische Nachfolgestudien mal gezählt, international, also Versuche, das eben zu überprüfen, plausibel zu machen durch neue Untersuchungen. Und das ist schon eine enorme Wirkungsgeschichte, die hier dazu geführt hat, auch dass Fromm, das ist dann die Kehrseite, da sehr schnell unter den Tisch fallen konnte. Er selbst hat natürlich auch wieder seine Studien gemacht, die das auch fortgesetzt haben. Aber jetzt gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf die frühen Autoritarismusstudien. Ja, der Hintergrund, um das noch mal zu sagen, der Hintergrund ist sicher der Aufschwung des Nationalsozialismus und die Frage, was hier kulturelle und psychische Kräfte dazu beigetragen haben. Und da kommt ja der Gedanke ins Spiel, diese kulturellen und psychischen Kräfte sind so etwas wie ein Kitt, der die eigentlich auseinanderfallenden, auseinanderstrebenden Dynamiken der sozioökonomischen und politischen Ebenen zusammenhält. Also ohne diesen Kitt würde die Gesellschaft schon längst auseinandergebrochen sein, weil die Interessen, die, wenn man so will, rationalen Interessen der Gesellschaftsmitglieder sich gar nicht auf einen Nenner bringen lassen. Der Begriff der Autorität wurde von Anfang an von allen daran Beteiligten in einer doppelten Weise, auf doppelte Erscheinungsform verstanden, nämlich einmal als äußere Autorität. Das sind also die Vertreter der Bürokratie, der Herrschaft, der politischen Herrschaft, die Führer, mehr oder weniger charismatisch legitimierten Entscheider, die Influencer, würde man heute sagen. Und dann gibt es die innere Autorität, das ist eben für Psychoanalytiker das Über-Ich vor allem. Also die entscheidende Frage ist jetzt, wie wirken die eigentlich zusammen? Und da gibt es nun für Freud, haben Sie ja auch schon erwähnt, das einfache, relativ für uns jetzt einfache Modell zu sagen, ja, die äußeren Autoritäten, die wirken nur deswegen, weil sie das jeweils individuelle Über-Ich mobilisieren, weil sie daran anknüpfen können. Ja? Also der Bundeskanzler ist sozusagen ein Wiedergänger meines Vaters, deswegen finde ich ihn toll, ja, kurz gesagt. Also was sagt Fromm dazu? Ich zitiere: Das Über-Ich wird immer wieder von Neuem auf die in der Gesellschaft herrschenden Autoritätsträger projiziert. Mit anderen Worten, das Individuum bekleidet die faktischen Autoritäten mit den Eigenschaften des eigenen Über-Ichs. Durch diesen Akt der Projektion des Über-Ichs auf die Autoritäten werden diese weitgehend der rationalen Kritik entzogen. Es wird an ihre Moral, Weisheit, Stärke in einem von ihrer realen Erscheinung bis zu einem gewissen Grad unabhängigen Maße geglaubt. Dadurch aber werden diese Autoritäten umgekehrt wiederum geeignet, immer von Neuem verinnerlicht und zu Trägern des Über-Ichs zu werden. Einmal ist das Über-Ich die verinnerlichte Autorität und die Autorität ist das personifizierte Über-Ich. Zum anderen schafft das Zusammenwirken beider die freiwillige Fügsamkeit und Unterwerfung, welche die gesellschaftliche Praxis in so erstaunlichem Maße kennzeichnen. Zitat Ende. Ja, also wie gesagt, Freud erklärt die libidinöse Akzeptanz der gesellschaftlichen Autoritäten, der Institutionen nach dem Modell der Übertragung, insbesondere der Vaterbeziehung, während Fromm umgekehrt die gesellschaftliche Prägung dieser väterlichen Autorität umgekehrt die väterliche Autorität als gesellschaftlich geprägt ansieht. Das heißt also, Inhalt und Form der Autoritätsbeziehung müssen dann ganz unterschiedlich je nach Epoche, Klasse, Schicht, Milieu und so weiter, Zugehörigkeit zur Familie variiert, differenziert werden. Man kann eigentlich gar nicht mehr von dem Über-Ich sprechen oder man kann sagen, es ist natürlich das Über-Ich als Begriff, ist legitim, wenn man es als entsprechend eine Abstraktion sieht, die sehr unterschiedliche Autoritätsverhältnisse, libidinöse Autoritätsverhältnisse umfasst. Und die Differenzierung ist wesentlich durch ökonomische Umstände mitbestimmt. Die gesellschaftliche Bedingtheit des Über-Ichs nun ist aber auch nicht nur eine individuelle, die sich im Individuum niederschlägt, sondern eine der gruppenspezifischen Gemeinsamkeiten. ja, das Maß, wie stark hier innere und äußere Autoritäten sich durchsetzen, das hängt davon ab, wie viel davon wiederum gesellschaftlich notwendig ist und dem Ich als daraus folgende Triebversagung dann zumutbar ist. Also wie viel durchgesetzt werden kann an Verdrängung und an Über-Ich-Bildung. Je mehr davon durchgesetzt werden kann, desto schwächer wiederum zeigt sich das Ich, oder desto mehr haben wir es mit einer Ich-Schwächung zu tun, die dann den entsprechenden Ansprüchen der Triebbedürfnisse wiederum ausgeliefert ist. Also hier gibt es eine merkwürdige Verschränkung der Triebdynamiken, gerade unter Autoritätsbedingungen. Freud hatte ja schon auf dieses Problem der Ich-Schwächung in der Massenbildung hingewiesen in seinem Aufsatz Massenpsychologie und Ich-Analyse und auch am Ende auf das Problem der nicht unmittelbar von Führern geleiteten Massen hingewiesen. Also auch wenn man das innerpsychoanalytisch hier als Weiterentwicklung sieht, dann ist das eine gute Anknüpfung, die Fromm hier geleistet hat oder leisten wollte, nämlich an die der Autoritätsbildung auch ohne Führer. Ich zitiere nochmal Fromm: Überlegene Macht mit ihren zwei Aspekten, dem der Gefährlichkeit und dem der Fürsorge, sind Qualitäten, die jede Autorität in dem Maße haben muss, wie sie das Ich überflüssig machen und ersetzen soll. Es versteht sich, dass die Autorität, je weniger ihre Gewalt in diesem Sinn in ihrer realen und gesellschaftlichen Rolle notwendig gegründet ist, desto mehr versuchen muss, durch alle Arten von Techniken, bei denen ihr Unterworfenen die Vorstellung von ihrer Gewalt zu erzeugen. Gerade die Absurdität und Irrationalität des Suggerierten erweist nur umso mehr die besondere Macht und Fähigkeit der Autoritäten. Das Vernünftige könnte ja jeder einfache Mann selbst tun. Das unvernünftige und wunderbare Versprechen ist das Vorrecht des Gewaltigen und Übermächtigen und bedeutet nur eine Erhöhung seines Prestiges. Zitat Ende. Also man sieht hier schön auch, wie dieses Problem der Irrationalität des Autoritären gerade benutzt wird als Argument für die Unterwerfung, für die freiwillige Unterwerfung des Autoritären. Es gibt also hier so etwas, sagt Fromm, wie einen Masochismus oder einen Sadomasochismus des Autoritarismus. Auf den hat er übrigens auch schon Freud hingewiesen, indem er das Über-Ich, was ja das Ich und das Es quälen kann, bis zur Selbstbestrafung und Selbstverstümmelung quälen kann, mit dem Sadismus gegen sich selbst, also mit dem Masochismus in Verbindung gebracht hat, aber Sadismus dann wiederum, wenn man es nach außen projiziert. Das wird jetzt nun aber als ein Phänomen der gesellschaftlichen Abhängigkeiten und der Gesellschaft der Kompensation dieser Abhängigkeiten aufgefasst. Ja, soweit also zum Autoritarismusproblem. Jetzt weiß ich nicht so recht, wie mein Zeitbudget noch ist.
Ja, um 18 Uhr wollen wir die Abschlussdiskussion beginnen.
Habe ich noch eine halbe Stunde?
Naja, wir wollen ja noch kurz fragen, also Zeit für Rückfragen.
Nicht mehr so viel Zeit. Also gut, dann mache ich es mal ein bisschen kürzer. Diesen Begriff des Gesellschaftscharakters, der ist ja vielleicht schon genügend jetzt diskutiert worden. Den werde ich mal ein bisschen hier kurz fassen. Ja, ist eigentlich vieles schon gesagt worden. Das Problem des Gesellschaftscharakters, gibt es viele Fragen, die man daran richten kann, also bis hin zu dem Begriff. Es ist ja eine Wiederaufnahme des idealistischen oder kulturalistischen Begriffs des Zeitgeistes, der Weltanschauungen. Das sind alles so Versuche im 19. Jahrhundert gewesen, das Kollektive zu erfassen. das Kollektive im Einzelnen und jetzt hier dieser Versuch des Gesellschaftscharakters, psychologisch verstanden, also wie setzt der sich um? Das ist ein Allgemeinbegriff und der autoritäre Charakter, wenn man den so mal als Schlüsselbegriff verwendet, dann sieht man, den kann man auf alle möglichen Gesellschaften anwenden. Ja, das passt so aufs 19. Jahrhundert schon, das passt auch aufs 20. Jahrhundert, das passt auf den Nationalsozialismus, das passt auf irgendwelche kleinbürgerlichen, ländlichen, bäuerischen Verhältnisse. Also das Problem ist vielleicht die zu hohe Abstraktheit. Und in der Tat, wenn man sich, das haben Sie ja auch schon kurz erwähnt, wenn man sich nun guckt, wie man das umsetzen kann, da kommt Fromm auf eine Fülle von Spezifizierungen dieses Begriffs, die auch offensichtlich notwendig sind, damit er überhaupt anwendbar bleibt. Also da gibt es, das habe ich Ihrer Liste, Ihrer Stichwortliste entnommen, da gibt es den aggressiven Charakter, da gibt es den amerikanischen Charakter, da gibt es den anal hortenden Charakter, dann den anal sadistischen, wir sind immer noch bei A, den ausbeuterisch hortenden, den ausbeuterisch rebellierenden, den ausbeuterisch rezeptiven, immer noch bei A, also mehr mache ich jetzt nicht, es kommt dann bei Z, ist es dann der zwanghafte. Also so eine Liste, ja, muss auch sein. Ich will das nicht kritisieren, sondern es muss auch sein. Es muss spezifiziert werden. Und das ist eigentlich also nicht das Problem, wenn man das Abstrakte und das Spezifische, kann man ja beides unter einen Hut bringen, wenn man es im richtigen Moment macht. Ich sehe eher ein bisschen ein Problem, dass hier andere Dinge leicht durcheinander fließen. Fromm war immer auch ein politisch Denkender und ein normativ Denkender, ein ethisch Denkender Theoretiker. Also das Normative und das Explanatorische fließt in diesen Begriffen auch sehr schnell ineinander und wird nicht immer recht auseinandergehalten genügend. Aber ich will es jetzt mal mit diesem kurzen Blick auf den Gesellschaftscharakter bewenden lassen, um noch zum letzten Punkt zu kommen. Kritik der psychoanalytischen Technik. Es ging ja Freud im Wesentlichen um eine Psychopathologie des Normalen und nicht um eine Neurosentheorie, dass die Fallgeschichten, die er bringt oder die Fallcharakterisierungen haben eigentlich immer die Funktion, sie als besonders deutliche Ausprägungen von Normalität, von der Krankheit der Normalen zu verwenden. Und dieser pathologischen Sicht aufs Normale, die, also man muss es psychoanalytisch recht verstehen, wir sind ja alle im Sinne Freuds von der Psychopathologie betroffen. Es ist nicht nur ein Vorrecht der Kranken. Ja, in diesem Sinn fällt nun auch die psychoanalytische Theorie, die Therapie der Betrachtung des ihrer problematischen Seiten anheim. Und diese Sache hat er unternommen in dem Aufsatz, den ich schon erwähnt habe, die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie, die wesentlich meiner Meinung nach den Bruch hier mitbestimmt oder eingeleitet hat, von dem wir gesprochen haben. Es geht da um den Begriff der Toleranz wesentlich. Zunächst mal wird von Fromm der Begriff der Toleranz, wie ihn Freud verwendet, beschrieben. Toleranz im Sinne von der nicht normativen Einstellung des Analytikers zu seinen Patienten. Also dass er nicht tadeln soll, dass er nicht gesellschaftliche Moral vertreten soll und so diese Dinge. Und das wird von Fromm nun doch in Frage gestellt und er so ein bisschen an der Oberfläche, unter die Oberfläche geguckt, also an der Oberfläche gekratzt und dann gesagt, das ist so weit nicht her mit der Freudschen Toleranz. Später hat Marcuse das dann in einem anderen Zusammenhang die repressive Toleranz genannt und genau das ist eigentlich der Grundgedanke. Und er stellt nun, der Fromm stellt nun dem ein Gegenmodell gegenüber, was er wohl bei Ferenczi beeindruckend fand und nicht zuletzt bei Groddeck, den er auch persönlich erlebt hat, ein Therapiemodell, von dem er sagt, dass hier die Befreiung der Moral von ihrem tabuistischen Charakter geleistet werde und die Glücksansprüche des Patienten vor allem im Vordergrund stehen. Man kann diese alternative Therapievorstellung innerpsychoanalytisch als die Geburtswehen einer alternativen Technik auffassen. Cremerius hat das dann später so genannt. Es gibt zwei Techniken. Das eine ist die mehr Autoritätsauseinandersetzungen, Widerstandsdeutungen im Sinne von Freuds, mit denen arbeitet. Die andere ist eher die eben das mehr mütterlich haltende Holding, nennt das Winnicott, ins Zentrum stellt und die, wie gesagt, die Glücksansprüche des Patienten aufnimmt, während Freud ja sagt, also bloß keine Glücksansprüche, das müssen wir schon ganz weit zurückstellen. Wir brauchen das Unglück, wir sollten das Unglück ein bisschen festhalten, damit die Patienten überhaupt Gelegenheit haben, auf die Wurzeln des Unglücks zu kommen. Ja, das hat dem Adorno wahnsinnig gut gefallen. Das ist richtig, und er hat es natürlich nochmal ins Große übertrieben und gesagt, genau das ist die kathartische Methode, die hier festgehalten werden muss. Ja, eben am Schluss will ich nochmal auf den Aufsatz, der auch schon erwähnt wurde, zum Gefühl der Ohnmacht eingehen. Kurz, also das Gefühl der Ohnmacht. Hier hat man wieder ein schönes Beispiel, wie Fromm die psychischen Phänomene zurückführt auf gesellschaftliche Phänomene. Er fragt, wo ist eigentlich Ohnmacht zu finden in der Gesellschaft? Und da gibt es viele Gründe und viele Ursachen für Ohnmacht. Geht schon los in der Kindheit. In unserer Gesellschaft wird das Kind überhaupt nicht ernst genommen. Das Kind erfährt sich lange Zeit als total ohnmächtig. Die Erwachsenen erleben sich als ohnmächtig in ihren sozioökonomischen Abhängigkeiten. Und der Krieg, die Massenarbeitslosigkeit, also wer sich hier nicht ohnmächtig fühlt, der muss schon ganz oben bei den Kriegsgewinnlern oder bei den Fabrikbesitzern angesiedelt sein, um nicht sich ohnmächtig zu finden. Aber selbst die Fabrikbesitzer sind natürlich abhängig. Und wenn sie ohnmächtig sind, gehen sie eben in Konkurs. Er schreibt, der durchschnittliche Erwachsene unserer Gesellschaft ist tatsächlich ungeheuer ohnmächtig. Und diese Ohnmacht wirkt noch umso drückender, als er ja glauben gemacht wird, es müsste eigentlich ganz anders sein. Sei sein Verschulden, wenn er so schwach sei. In autoritären Staaten ist Einflusslosigkeit zum Prinzip erhoben. Aber auch in Demokratien besteht eine außerordentliche Diskrepanz zwischen der ideologischen Vorstellung, das einzelne Mitglied der Gesellschaft bestimme als Teil des Ganzen dessen Schicksal und der Distanz, die in Wirklichkeit den Einzelnen von den Zentren der politischen und ökonomischen Macht trennt. Also hier haben Sie im Grunde den politischen Fromm. Ja, wenn man ausgehend von dieser Gesellschaftsanalyse kann man ja bis heute argumentieren, mit guten Gründen argumentieren. Also das ist schon eine Aussage, die ohne weiteres als aktuell immer noch bezeichnet werden kann. Zum Abschluss ein kleiner Gedanke, der sich in diesem Begriff, in diesem Aufsatz über die Ohnmacht findet, den ich ganz originell finde, der aber gar nicht ausgearbeitet ist, wo Fromm darauf kommt, dass dieses Gefühl der Ohnmacht auch sowas, also er nennt es nicht so, aber ich nenne es jetzt so, auch einen wissenschaftshistorischen Bedeutung hat für die Psychoanalyse selbst. Das heißt, die Fragestellung, warum ist denn überhaupt die Psychoanalyse entstanden im 19. Jahrhundert, hängt auch schon mit dieser gesellschaftlichen Ohnmacht, gesellschaftlich bedingten Ohnmacht zusammen. Ich will das zitieren kurz. In der gegenwärtigen Gesellschaft bedarf es zum Unterschied von anderen Wirtschaftsformen einer besonderen Wissenschaft der politischen Ökonomie, um zu verstehen, wie sie funktioniert. Und es bedarf ganz entsprechend der Psychoanalyse, um das Funktionieren der individuellen Persönlichkeit, das heißt, um sich selbst zu verstehen. Das Ohnmachtsgefühl wird durch den Umstand außerordentlich verstärkt, dass sowohl die komplizierten Vorgänge ökonomischer und politischer Art als auch die seelischen Vorgänge undurchsichtig sind. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die gesellschaftliche bedingte Ohnmacht erzeugt eine psychische Ohnmacht und diese gesellschaftlich-psychische Ohnmacht erzeugt das Gefühl, wir brauchen irgendwelche Mittel, um sie zu verstehen, um sie zu durchdringen oder zu bewältigen, und dazu ist eines dieser Mittel die Psychoanalyse, die uns zu einer Wiederaneignung des Enteigneten befähigt. Gut, damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.